SWR 2 Tandem.
Als junger Mann kam Uttarakhem aus Kambodscha in die damalige DDR. Er studierte dort und gründete eine Familie. Über seine Familie in Kambodscha sprach er zu Hause so gut wie nie. Warum nicht? Wer war er? Nach dem Tod ihres Vaters begibt sich die älteste Tochter Marina auf die Suche nach seiner Geschichte und ihren eigenen Wurzeln. Nah und dennoch fremd. Eine Tochter und das Schweigen ihres kambodschanischen Vaters. Von Marina Kem.
Das Kambodscha meines Vaters war für mich lange Zeit ein Land aus Pflanzen. Ich kannte das Land nur aus den Gewächshäusern in botanischen Gärten. Denn nur hier sprach mein Vater von seiner Heimat. Er sagte jedoch nicht viel, nur dass es diese oder jene Pflanze zu Hause auch gab. Er erzählte nichts über seine Eltern, seine Geschwister, seine Schulzeit oder sein Dorf. Nur diese geflüsterten Erklärungen zu einzelnen Pflanzen. Und dann wieder lange nichts. Meine Mutter ist Deutsche. Sie spricht über alles recht offen. Was sie fühlt, was sie denkt, wie es ihr früher ergangen ist. Neben dem Wortreichtum meiner Mutter war das Schweigen meines Vaters umso deutlicher.
Dann gibt's noch vom Barock hier einen schönen kleinen Tempel.
Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wenn mich einer fragte, woher stammst du, machte es mich bereits wütend, als ob ich mich für mein Aussehen erklären müsste. Meine Antwort war Deutschland oder Dresden in der damaligen DDR, um genau zu sein. Wenn derjenige dann unzufrieden noch einmal nachhakte, ja, aber wo sind deine Wurzeln, konnte es sein, dass ich den Kontakt zu dieser Person für immer abbrach. Ich hatte mit Kambodscha nichts zu tun. Ich sprach die Sprachen nicht, und kannte außer meinem Vater keine weiteren Kambodschaner. Fragen nach meinen Wurzeln machten mich sprachlos. Was hatte meinen Vater sprachlos gemacht, wenn es um Kambodscha ging?
Es war ziemlich lange eine Person, wo ich immer dachte, eigentlich müsste man einen Bezug zu haben. Und ich hatte aber nicht wirklich einen, außer dass man ab und zu ist. Aber es hat halt nicht gefehlt, wenn man nur einmal im Jahr da war.
Ich habe zwei jüngere Schwestern. Wir sind Vertraute im Spurenlesen und Spekulieren. Sie haben sogar noch weniger Zeit mit unserem Vater verbracht als ich, da unsere Eltern sich bald scheiden ließen.
Und dann war das einfach nur noch der Erzeuger, wenn man es ehrlich nimmt. Also jemand, der zur Familie gehört, aber ich kannte ja auch nichts von ihm weiter. Das wurde erst ein bisschen persönlicher und enger mit der Krankheit.
Unser Vater bekam die Diagnose Lungenkrebs. Alles, was ich noch von ihm wissen wollte, jede Verbindung, die ich zu ihm aufbauen wollte, nichts davon konnte ich mehr in eine unbekannte Zukunft schieben.
Dann hat er auch langsam angefangen zu erzählen. Das war für mich unerwartet, dieses Aufmachen zu sehen. Dass er Fotos hatte auf einmal oder irgendwelche Dokumente von früher oder alte Postkarten oder keine Ahnung. Persönliche Sachen, die ich nie bei ihm gesehen habe.
Unser Vater starb fern seiner Heimat. Nach 43 Jahren im Exil im winterkalten Deutschland. Am Ende seines Lebens wünschte er sich, in Kambodscha begraben zu werden. Er wollte zurück in sein Heimatdorf. Er sagte, bringt mich zurück nach Hause. Meine Schwestern und ich brachten die Urne nach Kambodscha zu einer unbekannten Zeremonie. Zu fremden Verwandten, deren Sprache wir nicht sprachen. Aber unser Vater hat uns diesen Auftrag irgendwie auch zugetraut. Ich hoffte, dass er uns sehen konnte. Ich hoffte, dass es ihn ein bisschen erlösen würde. Wenn man jemandes Haushalt auflöst, wird einem klar, wie derjenige mit Objekten umgegangen ist.
Ich glaube, ich weiß, was es ist.
Unser Vater hatte wenig besessen. Er war mit so wenig Gepäck durch sein Leben gereist, als hätte er jederzeit einen Marschbefehl irgendwohin erwartet.
Vater, Mutter, Aal, Marina. Alles klar.
Aal auch dabei?
In der Hand.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Ein richtiges Familienbild im wahrsten Sinne des Wortes.
Cool, ja.
Du siehst gut aus.
In seinem Nachlass befanden sich auch Geschichten, die er aufgeschrieben hatte. Es waren Erinnerungen aus seinem Leben. Er hatte sie auf Deutsch geschrieben. Die Geschichten führen auch nach Kambodscha. Er sprach von sich distanziert, in der dritten Person.
Nach dem Abitur fuhr er zum letzten Mal in seinen Geburtsort. Ein paar Jahre war es inzwischen schon her, dass er das Dorf verlassen hatte, um auf die Oberschule in der Großstadt zu gehen. Er kam immer nur einmal im Jahr für einen Monat in den Schulferien. Aufgeregt war er jedes Mal bei so einer Reise, wenn er die ersten Baumkronen des Dorfes erblickte. Er konnte von den Einzelheiten der so vertrauten Landschaft seiner Kindheit links und rechts der Straße nicht genug bekommen.
Mit den Erinnerungen meines Vaters und mit einem Dolmetscher betrete ich 3 Jahre später sein Heimatdorf. Ich versuche zu erkennen, was mein Vater damals erlebt haben könnte.
Schwere körperliche Arbeiten musste er nicht verrichten. Dafür hatte der Vater viele Bauern, die auf den Ländereien halfen. Es blieb dem Sohn genügend Freizeit, die er ausgiebig zu nutzen verstand. Rumklettern im Regenwald, um Früchte zu pflücken und vor allem Angeln in den fischreichen Seitenarmen des Flusses.
Meine Großtante Tang ging mit ihm zusammen zur Schule.
Er war ein sehr guter Schüler, ohne viel zu lernen. Er sang gern und er malte auch gern. Er malte Mädchenbeine, das tat er gerne. Er malte Mädchenbeine und Flugzeuge. In jedem seiner Hefte sah ich die Waden von Mädchen.
Mein Vater ließ sich von den Mädchen aber nicht zu sehr ablenken. Er schloss die Schule mit einem sehr guten Abitur ab und erhielt dafür ein Stipendium für ein Studium in der DDR. Eine Auszeichnung für die gesamte Familie Kim.
Hallo.
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 Sorry. Wir besuchen meinen Cousin Pross.
Ah, nice to see you. No smoking.
No smoking.
Die Familien meiner Cousins und Cousinen wohnen in enger Nachbarschaft. Ihre Häuser sind füreinander offen. Ihre Existenzen sind miteinander verschmolzen. Wie schwer muss es der Familie damals gefallen sein, meinen Vater so weit weggehen zu lassen?
Am Morgen seiner Abreise nach Deutschland haben wir ihn mit 4 Autos zum Flughafen gebracht. Ich weiß noch, bevor er ins Flugzeug stieg, hat er mich auf den Arm genommen. Er sagte, er müsse sich jetzt von mir verabschieden. Er fliege nach Deutschland. Und bevor er die Treppe erreichte, setzte er mich wieder ab. Er wollte meine Hand gar nicht wieder loslassen. Daran erinnere ich mich noch genau.
Ich bin in Leipzig angekommen am 19.09. und am 20. September habe ich 170 Mark bekommen. Ich gehe jeden Tag spazieren.
In Leipzig studierte mein Vater wie alle anderen ausländischen Studenten ein Jahr lang im Herder-Institut die deutsche Sprache. Das Institut war eine Art Babel in der DDR. 1965 lernten und wohnten dort Studenten aus 110 verschiedenen Nationen. Mein Vater fotografierte viel. Durch die Bilder sehe ich, was er gesehen hat. Ich stelle mir vor, dass er, als er die Fotos machte, an Kambodscha dachte. Dass er die Unterschiede zu Kambodscha sammelte und in Gedanken seinen Geschwistern und seinem Vater davon erzählte. Auch in seinem Notizbuch hielt er Beobachtungen fest.
Mit den jungen Mädchen der DDR kann man sehr einfach anbinden. Aber immer noch mache ich Fehler, die mich aufdecken. Wenn man flirtet, sollte man vorwärts gehen. Ich gebe aber nur Küsse. Und ich weiß ganz gut, dass sich Mädchen über solche Jungen lustig machen.
Wie sehr sich doch seine Vorahnung noch bestätigen sollte, dass es mit den deutschen Frauen schiefgehen könnte, weil er ihr Wesen, ihre Absichten nicht verstand.
Ich wollte einfach Liebe und geliebt werden. Also das war so mein Ziel. Und ich wollte nicht ein Baustein sein von irgendjemandem in seinem Leben. Und in der Situation war ich mit der Jani, meiner kleinen Lieblingsschwester, in Dresden im Internationalen Studentenclub. Und dann habe ich den Otterer, also deinen Papa, da tanzen sehen. Und ich hatte noch nie jemand gesehen, der so in sich so schön war, so harmonisch, so mit der Musik im Einklang, und der war charmant. Und was habe ich noch zu Jani? Oh, hast du den Jungen da gesehen? Oh Gott, ist der süß, so haben wir da gesessen. Und dann kam der an den Tisch und fragte, ob ich mit ihm tanze. Ich konnte es gar nicht fassen, dass er mich meint. Ich war wie vom Schlag gerührt. Oh Gott, wirklich, meint er das ernst? Ja, so ging's los. Natürlich wusste ich, das wird ganz schwer. Und der Otterer hat auch gleich gesagt, ich werde nicht hier bleiben. Ich habe diese Sehnsucht nach Hause. Und meine Familie, die erwartet, dass ich zurückkomme. Und ich habe von denen so viel Unterstützung bekommen, damit ich in Europa studieren kann. Und das möchte ich denen auch zurückgeben. So dass ich dann gedacht habe, na gut, es dauert so lange, wie es dauert.
Den Kontakt nach Kambodscha hielt mein Vater über Briefe aufrecht. Sein großer Bruder Dara schickte ihm regelmäßig Nachrichten, Ratschläge und Ermutigungen. Ich bin überrascht, meinen Vater als jüngsten Bruder in einer offenbar strengen Geschwisterhierarchie zu erleben.
Phnom Penh, Mai 1972. Mein lieber kleiner Otterer, ich habe mich nach vielen Monaten ohne Nachricht von dir sehr darüber gefreut, dass du die Prüfungen zum Diplom-Ingenieur bestanden hast. Ich möchte, dass du noch weiter studierst, bevor du zurückkommst und unserem Land dienst. Mein jüngerer Bruder, das Leben der Menschen ist nicht beständig. Unser Herr Vater hat bereits vor einem halben Jahr die Welt verlassen. Er hat nicht gelitten. Es war wie bei einer Lampe, die kein Öl mehr hat. Ich schreibe dir die Nachricht erst jetzt, denn jetzt hast du die Prüfungen bereits bestanden. Ich habe die Nachricht zurückgehalten, weil ich Angst hatte, dass du sehr leiden würdest und nicht mehr lernen könntest. Dadurch hättest du aber keine Zukunft mehr gehabt. September 1973. Lieber Bruder, wir denken ständig an dich. Wir alle hier in der Ferne freuen uns sehr darüber, dass du so entschlossen bist, dein Studium zum Doktortitel fortzusetzen. Wir sind unheimlich stolz auf dich, denn wir sehen, dass du das Licht für unsere Familie in der Zukunft bist. Da ich nun der Älteste bin, habe ich im Namen der Familie die Aufgabe, die jüngeren Geschwister anzuleiten. Es geht um folgende Sache. Wenn du nach dem Doktortitel wieder zurückkommst, möchte ich, dass du die jüngere Schwester meiner Frau heiratest. Sie heißt Fräulein Prack. Die Menschen ihrer Familie sind korrekt, ehrenwert. Sie wissen, was falsch und was richtig ist. Sie verachten oder unterdrücken die Menschen nicht. Was Fräulein Prack angeht, sie ist schön und charakterlich so vollkommen wie meine Schwiegermutter. August 1974. Unser Leben ist ständig schwieriger geworden, denn unser Land ist im Krieg und wir wissen nicht, wann es wieder Frieden geben wird. Das Leben ist nicht sicher, denn jeden Tag fallen Geschosse. Wenn du mit dem Studium fertig bist, suche eine Möglichkeit, in dem fremden Land zu bleiben. Komm nicht zurück. Dein Bruder Dara.
Meine Eltern verfolgten das Geschehen aus der Ferne, über Zeitungsmeldungen. Meine Mutter sammelte jeden Artikel, der in der DDR gedruckt wurde. Zur gleichen Zeit wurde sie schwanger, mit mir. Aber sie sagte es zunächst niemandem, auch meinem Vater nicht.
Er wollte eigentlich kein Kind. Und wenn er verlangt hätte, dass ich das Kind nie kriege, ja, das wollte ich mir und dem Kind nie antun. Ich wollte, dass es lebt.
Da war ich also nun. Von einem gewollt, vom anderen nicht. Darauf schauend bin ich meiner Mutter dankbar. Doch ich kann die Position meines Vaters nachvollziehen. Mit dem Bündel Leben in seinem Arm konnte er den Familienplänen seines Bruders nicht mehr entsprechen. Doch diese waren ohnehin nicht mehr möglich. Am 17. April 1975 nahmen die Roten Khmer Phnom Penh ein und hatten damit das ganze Land unter Kontrolle. Sie verhängten eine totale Nachrichtensperre. Ich bin unsicher und besorgt, ob ich meine Verwandten nach der Roten Khmerzeit fragen kann. Können sie einfach so darüber sprechen? Und bin ich dem gewachsen, was ich hören könnte? Als ehemalige Beamtenfamilie wurde die Familie Khem als Feind eingestuft und sollte in Lagern von Grund auf umerzogen werden.
Die Pol Pot-Zeit, das ist eine lange Geschichte. Das kann ich nicht mal kurz erzählen. Man hat meinen Vater und meine Mutter getötet. Auch meine Geschwister wurden umgebracht. Wir waren 6 in unserer Familie. Nach dem Pol Pot-Regime blieb nur noch ich übrig.
Pross ist der älteste Sohn von Dara. Ich gebe Pross die Fotos genauso wie die Briefe, die sein Vater meinem Vater geschrieben hatte. Nach Jahrzehnten sieht er so zum ersten Mal wieder die Handschrift seines Vaters und liest dessen Worte. Pross zeigt uns einen Ort in der Nachbarprovinz, den er mit seiner Familie jedes Jahr einmal besucht, um für seine ermordeten Eltern und Geschwister zu beten. Dort, wo sich jetzt ein Kloster befindet, war einst das Lager, in dem sie gefangen gehalten worden waren. 1986, 7 Jahre nach der Befreiung von den Roten Khmer, schickte Pross meinem Vater einen Brief.
Lieber Onkel, unter der Herrschaft des Pol Pot-Yengsari-Regimes fiel meine Familie in ein tiefes Loch. Das Leben war voller Schmerzen. Wir wurden in die Provinz Prey Veng deportiert. Den Ort werde ich niemals vergessen. Die Pol Pot-Leute zwangen uns dazu, Tag und Nacht schwer zu arbeiten. Wir lebten wie Sklaven. Wir hungerten. Dann verlor meine Familie das Familienoberhaupt, nämlich meinen Vater. Die Pol Pot-Leute haben ihn grausam gefoltert. Eines Tages sah ich, wie sie ihn aus dem Gefängnis führten. Sie hatten ihn in Ketten gelegt. Sein Gesicht war ganz fahl. Ich konnte nicht mit ihm sprechen. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah, bevor er diese Welt verließ.
Mein Cousin erzählt mir, wie der Leidensweg seiner Familie weiterging. Sein jüngster Bruder starb als nächster. Dann wurde die Familie getrennt und in verschiedene Lager deportiert. Als das Pol Pot-Regime zusammenbrach, konnte Pross bei einem nächtlichen Marsch fliehen. Monatelang suchte er daraufhin nach Überlebenshinweisen seiner Mutter und seiner jüngeren Geschwister. Aber er fand keine.
Ich habe mit meinen Kindern oft darüber gesprochen, was die Roten Khmer mit uns gemacht haben. Mit meinen Berichten will ich vor allem erreichen, dass sich meine Kinder nicht von Politikern zu solchen Taten überreden lassen, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann. Meine Kinder sollen selber denken. Meine Kinder sollen auch wissen, die Pol Pot-Zeit ist keine Erfindung, sie war Realität. Meine Kinder sollen alles wissen.
Dann hat er zunehmend aufgehört zu reden. Also das war richtig schlimm. Ich bin auch überhaupt gar nicht mehr an ihn rangekommen. Und er hat mich oftmals überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen. Gar nicht. Und dann habe ich ihn gebeten, ob er nicht vielleicht mal zum Psychologen geht. Ich habe gesagt, also zu DDR-Zeiten gab es das ganz wenig. Zum Psychologen spinnst du, ich bin doch nicht bekloppt. Und dann habe ich gesagt, wir gehen gemeinsam, wir gehen zum Psychologen, wir machen eine Paartherapie. Na, so ein Scheiß, das ist ja wohl das Allerletzte. Und boah. Ich sage, ich lasse mich schon scheiden. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich habe keine Kraft mehr, ich muss wieder leben.
In der Woche, in der Tschernobyl in die Luft flog, ließen sich meine Eltern scheiden. Meine Mutter bekam das Erziehungsrecht und mein Vater zog aus. Ich schloss ihn damals aus meinem Herzen. Ich wollte ihn vergessen. Ich dachte, dass er mich bereits aufgegeben hatte, weil er sich nie bei mir im Internat meldete. Doch in seiner Stille dachte er vermutlich an mich. Als er auszog, nahm er all meine Schulhefte aus dem Vorjahr mit. Er band sie zu zwei Büchern und gab sie mir Jahre später zurück. Nach der Scheidung lebte unser Vater allein. Wie viele DDR-Ingenieure nach der Wende wurde auch er arbeitslos. Nach vergeblichen Versuchen, neue Arbeit zu finden, zog er sich in seine kleine Wohnung zurück und ließ die Jahre vergehen. Mein Vater beschreibt diese Zeit wie eine Diagnose.
In der Stille der Nacht wälzte er sich von einer Seite zur anderen. Verloren, in düsteren Gedanken, ohne Schlaf zu finden. Wie war es dazu gekommen, dass er nach dem reibungslos und vielversprechenden Aufstieg so erbärmlich strandete? Die langen Jahre der Beschäftigungslosigkeit machten ihn, der sonst Ehrgeiz und Strebsamkeit gewohnt war, zu einem menschlichen Wrack. Von dem ehemals kreativen Denker war nur noch ein depressiver Chaot geblieben. Orientierungslos, unsicher und seelisch gelähmt. Nicht ohne Bitternis verdrängte er dieses ausweglose Thema und versuchte sich an die schöne Zeit in seiner Jugend zu erinnern, um einschlafen zu können.
Die Tochter einer meiner Cousinen heiratet. Die Familie erwartet, dass sie eine vorbildliche Ehefrau wird. Möglicherweise sind es noch immer die gleichen Erwartungen, die auch mein Vater an eine Ehefrau hatte.
Ich bin sehr erleichtert, dass meine Tochter ihre Aufgabe erfüllt und nach der kambodschanischen Tradition heiratet. Darüber freue ich mich sehr. Nach der Hochzeit werde ich sie zur Familie ihres Ehemanns begleiten. Außerdem muss ich meine Tochter noch anleiten, wie sie ihren Schwiegereltern Respekt zollt und wie sie eine gute Ehefrau wird.
Die Rückzugsorte meines Vaters. Wenn ich mich an ihn erinnere, sehe ich ihn vor mir, an einem geschützten Ort. Den Blick in die Unendlichkeit getaucht. Und ich erkenne mich in ihm wieder. Ich weiß, dein Schweigen war auch mein Schweigen. Und ich bedauere, dass wir nicht genügend Zeit füreinander hatten. Doch mit jedem wiedergefundenen Bild habe ich auch ein verloren geglaubtes Gefühl wiedergefunden. Deine Liebe. Auf der Suche nach dir habe ich eine neue Familie gefunden. Unsere gemeinsame Familie.
Nah und dennoch fremd. Eine Tochter und das Schweigen ihres kambodschanischen Vaters. Von Marina Kem. Entstanden ist das Hörfunkfeature aus einem 100-minütigen Film, mit dem Marina Kem und ihr Team bereits vor 15 Jahren begonnen haben. Der Film kommt am 27. Januar in die deutschen Programmkinos unter dem Titel Bonne Nuit, Papa.